Gewusst wie? Der Podcast der Art Karlsruhe. Der Messe für klassische Moderne und Gegenwartskunst. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und ein herzliches Willkommen zur dritten Staffel des Podcasts der Art Karlsruhe, die Sie in diesem Frühjahr vom 4. bis zum 7. Mai live erleben können. Ich heiße Martina Weber, ich bin freie Radioautorin und hier bei mir im Studio begrüße ich wieder Matthias Ehlert vom Kunstmagazin Weltkunst.
Hallo, schönen guten Tag.
Matthias, heute soll es um Künstlernachlässe gehen, speziell um den des Malers und Zeichners Leo Leonhardt. Zunächst erst einmal die Frage, was ist denn für dich so spannend am Thema Künstlernachlässe?
Ja, das ist in vielerlei Hinsicht ein interessantes Thema. Wir haben aktuell in Deutschland das Problem, dass sehr viele tolle Künstler und Künstlerinnen, die das Zeitliche gesegnet haben in den letzten Jahren, große Nachlässe hinterlassen haben. Und die Familien, teilweise aber auch die Galerien, stehen jetzt vor dem Dilemma, was fängt man damit an, wo ist Platz dafür? Die Museen selber haben keinen Platz mehr, da sind die Depots gefüllt. Also selbst wenn man einem Museum das als Schenkung anbieten würde, werden die meisten sagen, eigentlich ganz schön, aber sorry, wir haben keinen Platz. Es ist auch steuerlich ein Problem, wenn der Nachlass mit einer bestimmten Summe taxiert wird und dann auf einmal eine Art Erbschaftssteuer dafür zu entrichten ist. Also Künstlernachlässe sind ein relativ heikles und komplexes Thema.
Oh ja, das kann ich raushören. Und du hast dich ja jetzt intensiver mit einem ganz konkreten Künstlernachlass beschäftigt.
Richtig, ich hatte kürzlich Wind bekommen, dass seit dem vergangenen Frühjahr ein kleines Team den Nachlass des Malers Leo Leonhardt sichtet und aufbereitet. Und also von Leo Leonhardt hatte ich auch schon mal gehört, über fünf Ecken. Es soll ein großer Einzelgänger der Kunst gewesen sein, den Leute, vor allem Künstler, die ihn kannten, doch sehr schätzten. Und er hatte aber wohl nie so die breite Aufmerksamkeit, die er angesichts seines Werkes eigentlich verdient gehabt hätte. Und ich wollte nun wissen, was es mit diesem Nachlass auf sich hat, habe recherchiert und bin im Netz auf den Galeristen Leander Ruprecht aus Wiesbaden und die Kunsthistorikerin Ann-Kathrin Hartenbach gestoßen. Beide habe ich dann anschließend kontaktiert und schnell gemerkt, dass mit diesem Nachlass die beiden wirklich einiges vorhaben.
Mhm. Ich muss zugeben, ich habe noch nie von Leo Leonhardt gehört und wahrscheinlich auch einige unserer Hörer und Hörerinnen nicht. Was kannst du uns zu dem Künstler Leo Leonhardt erzählen?
Ja, so viel weiß ich auch nicht. Klar, ich kenne ein wenig die Fakten seines Lebens. Er war Jahrgang 1939, stammt ursprünglich aus Leipzig, ist dann mit seiner Familie in den Westen übergesiedelt. Dann sicherlich ein ganz wichtiges Datum für ihn. Er hat Anfang der 60er Jahre an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert. Da war er Beuys unter anderem Lehrer. Gerhard Richter war zur selben Zeit wie Leonhardt auch dort Student. Also das war der Place to be damals für junge Künstler. Und danach hat er als freier Grafiker gearbeitet und als Gymnasiallehrer. Also hat sich nicht in erster Linie als freier Künstler verstanden und war dann an seinem Lebensende sogar Professor für Zeichnen an einer Fachhochschule und hat, soweit man hört, parallel unermüdlich sein eigenes Werk vorangetrieben. Das wurde dann auch in Einzel- oder Gruppenausstellungen gezeigt, aber wie schon erwähnt, der ganz große Durchbruch blieb aus. Das lag vielleicht auch daran, weil er ja doch nicht so recht in so eine bestimmte Schublade einzuordnen war und sich auch immer den Zuordnungen entzogen hat. Und was ich jedenfalls festgestellt habe, meine Gesprächspartner Ann-Kathrin Hartenbach und Leander Ruprecht, die waren sehr von der Breite seines Schaffens beeindruckt.
Ja, Leo Leonhardt war ein unglaublich vielseitiger Künstler. Ich glaube, das können wir alle so bestätigen. Maler, Grafiker, absolutes Multitalent in verschiedenen Bereichen, Stilmittel, Epochen, alles Mögliche hat er sozusagen aufgesaugt und verarbeitet. Wir haben dieses tolle Atelier in Bickenbach, wo Leo Leonhardt viel gearbeitet hat, schlussendlich dort auch gestorben ist. Und das ist wirklich fantastisch. Ich glaube, das sind über 3 Etagen voller Kunstwerke verschiedener Stilrichtungen, Grafiken, großformatige Ölgemälde. Und das war dann mein erster Kontakt. Ich kannte Leo Leonhardt schon früher als Grafiker Aber als ich diese Ölbilder dann gesehen habe in dieser Farbenpracht, das war fantastisch.
Das muss ja auch alles erstmal katalogisiert werden. Da muss ja erstmal alles gesichtet werden. Und je mehr man gesichtet hat, desto mehr hat man im Endeffekt auch den Mund nicht mehr zugekriegt, was, wie breit gefächert das einfach ist.
Ja, du hörst Martina, Ann-Kathrin Hartenbach und Lerna Ruprecht, die beiden haben richtig Feuer gefangen und wollen dieses Feuer auch weitertragen.
Oh ja, das ist auf jeden Fall deutlich zu hören und zu spüren. Aber wenn dieser Künstler so großartig war, warum wurde er erst so spät wiederentdeckt?
Ja, das ist in der Kunstgeschichte an sich erstmal nichts Außergewöhnliches. Das passiert immer wieder, dass ein Werk in Vergessenheit gerät. Ja, auch um mal jetzt hier einen großen Namen zu bemühen, auch Caspar David Friedrich, der ja im nächsten Jahr zu seinem 250. Geburtstag wieder massiv gefeiert werden wird, der war nach seinem Tod 1840 für mehrere Jahrzehnte in Vergessenheit geraten, bis die Romantik auf einmal wieder in Mode kam. Ich will jetzt nicht Leo Leonhardt mit Caspar David Friedrich vergleichen, aber bei ihm war sicher auch einer der Gründe, dass ihm die kommerziellen Aspekte des Kunstschaffens nie sonderlich interessiert haben.
Also so wie wir es von der Familie her mitbekommen haben in vielen, vielen Gesprächen, war er so überhaupt nicht die Person, die so proaktiv in den Kunstmarkt wollte. Das hat es ihm so ein bisschen schwerer im Kunstmarkt gemacht und immer wenn er mal was hatte, wo dann die Galerien gesagt haben, ja, das ist toll, mach weiter so, dann hat er schon wieder neue Ideen gehabt und hat es wieder verkompliziert. So. Das war so, wie ich so bekommen habe, so am Eindruck von den Erzählungen, das ist Leo Leonhardt. Ja.
Ich habe mal eben auf Wikipedia nachgeschaut, weil ich wissen wollte, wann Leo Leonhardt verstorben ist. Und tatsächlich ist es schon ein Weilchen her. Warum hat es mit der Aufbereitung des Nachlasses so lange gedauert?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, warum die Bilder da 10, 11 Jahre in seinem Atelier praktisch niemand zu sehen bekam, außer der Familie. Aber Lerna Ruprecht hat mir recht plausibel erklärt, woran das lag. Da war wohl auch so eine Art familiäre Trauerphase zu bewältigen.
Ja, wenn man auf einmal alleine ist, das Einzige, was man da noch hat, eben sind die Werke und insofern ruhte das einfach. Also sie hat einfach die letzten 10 Jahre mit den Werken gelebt und und für sie war wahrscheinlich auch am Anfang es überhaupt nicht möglich, überhaupt loslassen zu können, ein Stück weit auch. Und dann kam, ja, eben, dann kam eben einer der Söhne, Florian Leonhardt, dann auf uns zu, beziehungsweise in erster Linie erstmal auf seine Mutter zu und hat halt gesagt, hier, wir müssen mal irgendwie was machen. Es kann nicht sein, dass so ein großartiger Künstler einfach vielleicht in Vergessenheit gerät, im schlimmsten Fall.
Das hört sich erstmal nach einer sehr großen Herausforderung an, so einen Kunstnachlass zu bewältigen. Wie geht man eigentlich technisch an so Kunstnachlässe heran? Gibt es da vielleicht Handlungsempfehlungen, wie man mit der Arbeit eines verstorbenen Künstlers umgeht? Worauf ist besonders zu achten?
Ja, das ist auf jeden Fall ein richtiges Stück Arbeit. Es kommt immer darauf an, wie aufbereitet das Werk schon zu Lebzeiten war. Gibt es sowas wie ein Werkverzeichnis oder gute Kataloge über einzelne Schaffensphasen? Bei Leo Leonhardt war es, glaube ich, so, dass sich das Team erstmal einen richtigen Gesamtüberblick verschaffen musste über die Ölgemälde, über die Zeichnung, die Holzschnitte und so weiter. Und dann muss man das alles ordentlich fotografieren, katalogisieren. Und heutzutage ist dann der erste Schritt, dass man es die Ergebnisse dieser Aufbereitung digital präsentiert.
Also da stand an erster Stelle erstmal eine Website. Da musste erstmal eine umfangreiche Website gebaut werden, um einfach mal, wenn wir Leute dafür interessieren möchten, dass die erstmal so, ohne dass man groß sich trifft oder so, wie es heute ist, dass man erstmal auf eine Website gehen kann, wo man sich erstmal informieren kann und erstmal sich einen ersten Eindruck machen kann.
Neben der digitalen Sichtbarkeit ist es natürlich auch wichtig, das Werk physisch in die Öffentlichkeit zu tragen, Leuten wieder zu ermöglichen, das Werk Leo Leonhardts live zu sehen. Und auch da hat Leander Ruprecht einige Neuigkeiten zu verkünden.
Also April, Mai gibt es die große erste Ausstellung nach diesen 10 Jahren Ruhe in der Galerie Ruprecht Contemporary. Und die auch wiederum flankiert wird eben von der Art Karlsruhe. Also das ist sozusagen parallel Anfang Mai, dann, dass wir eine Präsentation von bestimmt 9 Metern alleine machen werden von Leo Leonhardt auf der Messe. Ja, und dann natürlich sind wir froh, wenn natürlich die Artikel kommen, wenn natürlich das fruchtet, wenn die Leute sehen, oh wow, was ist das denn, und dass dann darüber geschrieben wird. Das ist erstmal unsere Kernaufgabe. Leonhardt ist da.
Schöne Aussage. Weißt du denn eigentlich schon, welche Werke von Leo Leonhardt auf der Art Karlsruhe präsentiert werden sollen?
Ja, das ist noch nicht so ganz klar, aber auf jeden Fall, das haben mir Ann-Kathrin Hartenbach und Leander Ruprecht erzählt, werden die sogenannten Pflasterbilder zu sehen sein. Das sind ganz eigentümliche Werke, die in einen sehr besonderen Dialog mit der Kunstgeschichte treten.
Wenn man ganz speziell in die Werke reingeht und wo ich wirklich in Bickenbach dann auch staunend davor stand, ist das Motiv der Pflastermaler. Das ist ein Motiv, was immer wieder auftritt. Ich bin ein großer Renaissance-Fan, promoviere auch in dem Bereich darüber, von daher schlägt dafür einfach mein Herz. Beispielsweise das Werk von Caravaggio, die Berufung des heiligen Matthäus. Das übermalt, das bildet er ab und das übermalt er einfach mit dem sogenannten Pflastermaler, der das, glaube ich, mit weißer, grober Farbe übermalt. Und so setzt er sein Werk in Kontext mit diesem großartigen Künstler Caravaggio und nimmt das immer mit einer Prise Humor. Und das habe ich so bei anderen zeitgenössischen Künstlern oder so in der Kunstgeschichte, habe ich das noch nie gesehen.
Was ist so das Ziel solch einer Nachlassaufbereitung? Also will man damit Sammler und Sammlerinnen vorrangig begeistern oder ist es doch eher ein Anliegen, ja, vielleicht ein eigenes Museum aufzubauen?
Ja, ein eigenes Museum, ein eigenes Privatmuseum wäre natürlich der Traum der Familie, aber das muss man sich erstmal leisten können. Das sehe ich jetzt so nicht. Es wird wohl eher in Richtung einer Stiftung gehen, die sich um den Nachlass kümmert. Das ist wohl das Ziel am Horizont. Und für Leander Ruprecht steht in erster Linie im Vordergrund, wieder den Künstler Leo Leonhardt einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen.
Es geht uns nicht um die Vermarktung in erster Linie von Leo Leonhardt, sondern tatsächlich in erster Linie erstmal ihn zu würdigen. Das ist für uns unser Auftrag in erster Linie. Und da sowas natürlich auch Geld kostet, muss leider Gottes die Familie sich auch von dem ein oder anderen Exponat auch trennen.
Auch Ann-Kathrin Hartenbach hat schon eine recht klare Strategie. Sie beackert im Unterschied zu Leander Ruprecht mehr den institutionellen Bereich, die Museen. Und sie möchte zum 85. Geburtstag Leo Leonhardts im nächsten Jahr eine große Wanderausstellung auf den Weg bringen und setzt dafür schon so einiges in Gang.
Mein Plan ist, dass ich jetzt gerade mit verschiedenen Institutionen, Museen deutschlandweit im Gespräch bin für diese Wanderausstellung nächstes Jahr, die dann im Mai zu seinem Geburtstag auch beginnen soll. Das ist der Plan und mein Ziel ist auch, verschiedene Leihgaben, da bin ich gerade in Gesprächen, in Sammlungen zu platzieren von Museen, wo es einfach, wo der Kontext es hergibt oder wo auch Ausstellungen die nächsten 5 Jahre, wo es einfach inhaltlich passt, um auch eine wissenschaftliche Komponente mit in das Projekt einzubringen. Also ich denke, dass wir 5 Jahre auf jeden Fall noch gut beschäftigt sind.
Ja, da bin ich gespannt, ob all die Pläne und Vorhaben aufgehen. Ich werde mir auf jeden Fall zumindest die Webseite, sobald sie freigeschaltet ist, anschauen. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge, Matthias. Das nächste Mal, das hattest du schon in der ersten Folge angekündigt, werden wir über die Künstlerin Ambra Durante reden.
Richtig, Ambra Durante, die jüngste Art Karlsruhe-Preisträgerin bisher aller Zeiten. Ich durfte sie zu Hause besuchen. Ihr Zuhause ist gleichzeitig ihr Atelier und habe einen recht interessanten Einblick in ihr Denken, Fühlen und Schaffen bekommen.
Ich habe, seitdem ich denken kann, solche Sachen in meinem Kopf. Und ich kann, also ich glaube so in sich, wenn man es nicht kennt, dann ist das sehr kompliziert. Und ich habe auch Angst vor dem Moment, wo das vielleicht kompliziert werden könnte, weil ich nichts Neues mehr in meinem Kopf habe. Aber das Komplizierte daran ist wirklich, sich ranzusetzen und dann die Werke zu machen.